40 bis 48. Als Jesus näher kam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen und dich ringsum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen und dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden schmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen. Darum, weil du die Zeit deiner gnadenvollen Heimsuchung nicht erkannt hast. Und nachdem er in den Tempel hineingegangen war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, und mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes suchten ihn ins Verderben zu bringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. In dem ersten Teil sind eigentlich zwei Teile hier. In dem ersten Teil sagt Jesus: Wenn du erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Deshalb will ich die erste Hälfte unter dieses Stichwort stellen. Jesus zeigt der Friedensbewegung ihr eigentliches Ziel. Jesus zeigt der Friedensbewegung ihr eigentliches Ziel. Jesus ist gerade nach Jerusalem gekommen. Der Name Jerusalem heißt auf Deutsch Gründung des Friedens. Und er kommt als der Friedefürst. Die passen also beide sehr gut zusammen. Der Friedefürst kommt in die Stadt, die den Namen hat, Gründung des Friedens. So wie bei einem kleinen Kind, haben Sie sicher die meisten schon mal gemacht, mit eigenen Kindern oder Fremden. Wenn es so kleine Holzklötzchen hat mit verschiedenen Formen und dann hat es so einen Holzwürfel, der hohl ist und oben sind so Formen ausgeschnitten und dann muss es immer das richtige Klötzchen in das richtige Loch werfen, was genau diese Form hat. Und es ist stolz, dass es so alle Klötzchen hineinwerfen kann. Nur bei einem Klötzchen klappt es nicht. Da sieht es zwar die Umrisse obendrauf, die genau seinem Klötzchen entsprechen, aber da ist kein Loch reingesägt. Nur die Umrisse drauf gemalt. Und es passt, aber es passt doch nicht hinein. Ähnlich ist das mit Jesus und Jerusalem. Der Friedefürst kommt in die Hauptstadt des Friedens, Jerusalem, aber er kommt doch nicht hinein, weil es sozusagen nicht ausgesägt ist. Sie ist nicht offen für ihn. Und deshalb kommt er zwar räumlich in die Stadt, aber er kommt nicht in die Herzen der Menschen. Und das ist schlimm. Die meisten Menschen wollen Frieden. Oder ich kenne eigentlich nur Leute, die Frieden wünschen. Auch die Leute damals haben Frieden gewünscht. Sie wollten endlich frei sein von dieser üblen Besatzungsmacht, den Römern. Sie wollten wieder national souverän sein. Sie wollten endlich in Ruhe gelassen werden. Sie hatten es satt mit ihren eigenen Terrororganisationen, den Zeloten und diesen Dolchmännern, die Überfälle machten. Sie suchten Frieden. Aber sie haben denjenigen, der ihnen den Frieden hätte bringen können, Jesus, abgelehnt. Das ist genauso wie heute. Die Leute suchen den Frieden, aber sie kennen nicht den Weg, um ihn zu finden. Jesus sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und vorhin hatte ich gerade einige Verse aus dem Hebräerbrief vorgelesen. Da war von dem Gott des Friedens die Rede. Der Vater ist der Gott des Friedens. Und wenn ich den Frieden suche, wäre es gut, Jesus Christus als Weg kennenzulernen. Die meisten Leute heute, die für den Frieden eintreten, kämpfen gegen diese furchtbaren Waffen. Wir haben ja gerade in dieser Woche an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki gedacht, wo vor 40 Jahren zigtausende von Menschen innerhalb von Sekunden ihr Leben verloren haben und sind erschreckt vor dieser Möglichkeit menschlicher Selbstvernichtung, wo den Leuten noch nicht mal eine Beerdigung übrig blieb. Von vielen blieb nur ein Schatten auf einem Stein übrig, noch nicht mal ein Stück menschliche Reste seiner Hülle. Gar nichts, nur ein Schatten. Und manchmal noch nicht mal ein Schatten, weil kein Stein mehr übrig blieb in seiner Nähe. Wir sind erschreckt und stehen davor. Aber die Frage ist, wenn wir gegen diese furchtbaren Waffen zurecht kämpfen, wo ist eigentlich die Fabrik dieser Waffen? Müsste man also jetzt die Fabrik bekämpfen? In Amerika oder in Russland oder wo es das sonst gibt? Jesus sagt an einer Stelle etwas über die Fabrik, wo diese Waffen hergestellt werden. In Matthäus 15, Vers 19 sagt er, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelle Unreinheit, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das heißt, die eigentliche Fabrikation dieser furchtbaren Waffen findet nicht in einer Fabrik statt, dort natürlich auch, sondern sie kommen aus unserem Herzen. Dort kommen diese Ideen des Todes heraus. In der letzten Woche konnte man lesen, das haben 3 oder 4 Kinder in England miteinander gespielt. Ich meine, es war England, 9 bis 12 Jahre alt. Und dann war ein Junge nicht bereit, sein Fahrrad den anderen herzugeben, haben sie ihn gerade totgeschlagen. 9 bis 12-jährige Kinder. Einfach nur, weil er sein Fahrrad nicht hergeben wollte für sie zum Spielen. Der Tod steckt jedem von uns im Herzen. Und wer das noch nicht erkannt hat, hat ein Stück von sich selbst nicht erkannt. Der Tod und die Fähigkeit zu töten steckt jedem von uns im Herzen. Und wenn es um die Friedensbewegung geht, dann müsste man nicht nur die Produkte der Fabrik bekämpfen, sondern die Fabrik schließen, stilllegen, wenn es geht. Das heißt, man müsste etwas tun, um das menschliche Herz zu verändern, nicht nur um die Produkte stillzulegen oder außer Kraft zu setzen. Wir feiern, eine Feier kann man das nicht nennen, wir gedenken an diese furchtbaren Vernichtungswaffen, an die Tausende von Toten. In der Bundesrepublik werden jährlich 300.000 bis 500.000 Menschen umgebracht, ohne Beerdigung, ohne Feuerbestattung, ohne Erdbestattung, vor der Geburt. Ich frage mich, wo sind die Gedenkfeiern für diese Opfer der Massenvernichtung? Wo sind die Gedenkgottesdienste, wo sind die parlamentarischen Gedenkstunden? Ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen Menschen unter uns sind, die auf diesem Gebiet mit schuldig wurden vor Gott und vor Menschen. Es kann sein, dass sie die Kinder, die sie nicht haben wollten im Leben, in der Ewigkeit einmal zu sehen bekommen, weil ich glaube, dass sie nicht ausgelöscht sind. Ich habe einmal durchgerechnet, wenn in der Bundesrepublik 300.000 bis 500.000 Kinder jedes Jahr vor der Geburt ihr Leben verlieren. Was das für Obertshausen bedeutet mit 22.000 Einwohnern. Ich habe nur mal durchgerechnet, wenn 300.000 jedes Jahr ihr Leben verlieren, dann bei 60 Millionen Einwohnern unseres Staates wären das für eine Stadt wie Obertshausen mit 22.000 Einwohnern ungefähr 110 pro Jahr. 110 pro Jahr. So wären ungefähr die 3 Klassen, die in der Volksschule fehlen, in der Förderstufe, wo man einfach statt 5 oder 6 nur noch 3 hat, weil die Kinder nicht mehr da sind. Die haben die Schule des Lebens nicht mehr beginnen dürfen. Ich weiß, wenn Gott jemand das klar macht, kann das furchtbar sein für ihn, aber ich weiß, dass der Friedefürst auch dafür da ist und dass der Friede der Vergebung auch hier ein Herz erreichen kann, dass diese Todesabsicht in das eigene Leben hineingetragen hat und dass derjenige sagen darf, es ist mir vergeben. Und Vergebung bedeutet, dass Dinge nicht mehr hervorgeholt werden. Etwas, was Gott mir vergeben hat, wird nicht mehr hervorgeholt. Und das ist sicher sehr wichtig zu sehen und zu verstehen. Friede und Vergebung sind Geschwister. Übrigens, die Massenvernichtungsmittel sind furchtbar. Das Symbol der Friedensbewegung ist eine Taube. Ich habe überlegt, wo die Taube in der Bibel vorkommt. Zum ersten Mal entscheidend eigentlich nach der Sintflut, als sie ausfliegt und dann nach dem 2. oder 3. Anlauf endlich einen Olivenzweig zurückbringt, als Zeichen, man kann wieder leben auf der Erde. Das heißt, sie war ein Zeichen der Hoffnung nach einem Gerichtshandeln Gottes. Damals gab es noch keine Wasserstoffbombe, aber es gab schon Wasser. Und die ganze Weltbevölkerung der damaligen Zeit, die ganze Weltbevölkerung hat durch Wasser ihr Leben verloren, bis auf 8. Und an der Stelle muss man überlegen, ob diese furchtbare Vernichtung wirklich nur an den Waffen hängt oder ob das nicht auch ein Stück Gerichtshandeln Gottes an Menschen ist. Ich persönlich denke mir in der zweiten Richtung, aber das muss der Einzelne selbst prüfen. Bei Jesus war die Ankündigung eines furchtbaren Gerichtes für Jerusalem und die Erfüllung ziemlich dicht beisammen. Er sagte, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, die Kinder werden zu Boden geschmettert. Und das ist ungefähr 40 Jahre danach geschehen durch die Römer, die Jerusalem dem Erdboden gleichmachten. Von der 1 Million Bewohner Jerusalems, die zu Beginn der Belagerung da waren, waren, als die Stadt erobert wurde, noch 90.000 am Leben. Alle anderen waren im Kampf gefallen oder einfach verreckt. Sie haben sich selbst gegenseitig aufgegessen, um am Leben zu bleiben. Und die restlichen 90.000 wurden dann in die Sklaverei verkauft, auf die ganze Welt. Sie haben damals die Sklavenmärkte gefüllt und haben sicher eine furchtbare Zeit vor sich gehabt. Jesus sagt, wenn ihr die Zeit eurer Heimsuchung doch erkennen würdet. Das Wort Heimsuchung hat bei uns eigentlich einen negativen Klang. Aber das ist hier gar nicht so gemeint, sondern dass jemand kommt, um sein eigenes Volk heimzusuchen, aber eigentlich aufzusuchen mit Liebe. Nur, dass er nicht angenommen wird. Und Jesus konnte die Herzen der Menschen nicht mit Gewalt verändern. Das Einzige, was ihm übrig blieb, war, über sie zu weinen. Abgewiesene Liebe kann nur noch weinen. Sie kann nicht mit Gewalt Menschen verändern oder erobern oder so eine Harpune in ihr Herz schießen und sie dann an Land ziehen. Das geht nicht. Jesus hat nur 3-mal geweint in der Bibel, so wird es uns berichtet. Einmal hier, einmal als er einen verstorbenen Freund wieder aus dem Grab holte. Und dann steht im Hebräerbrief, dass er Gott unter Tränen anflehte, ob eben nicht dieses furchtbare Geschehen, was dann am Kreuz auf ihn zukam, an ihm vorübergehen könnte. Das heißt, vielleicht hat er in Gethsemane noch geweint, mit Gott gerungen im Gebet. Tränen der abgewiesenen Liebe, die wussten, welche furchtbare Zukunft auf diese Menschen zukommt. An der Stelle möchte ich fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gericht und Züchtigung? Was ist der Unterschied zwischen Gericht und Züchtigung? Ich denke, Gericht schafft oft endgültige Tatsachen und nimmt den Leuten die letzte Chance weg. Das heißt, die haben das schon hinter sich. Sie können sich nicht mehr verändern, sondern sie werden jetzt gerichtet von Gott. Wenn zum Beispiel jemand durch eine Bombe das Leben verloren hat, kann er nichts mehr verändern in seinem Leben, auch wenn ihm vielleicht vieles Leid getan hat. Züchtigung lässt die Chance zur Veränderung. Das heißt, die, die überlebt haben, die konnten aus dieser furchtbaren Katastrophe etwas lernen. Für sie war es noch kein Gericht, das sie in den Tod geführt hat, sondern nur die anderen. Sie konnten etwas lernen, so wie viele Menschen nach dem Krieg etwas gelernt haben für die nächsten paar Jahre. Und dann haben sie es wieder vergessen. Und heute meinen die meisten Menschen immer noch, Existenzaufbau hieße, einen guten Verdienst, eine schöne Wohnung und eine heile Familie. Aber das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Nummer 1 in deinem Leben. Und ich bin gerade gestern auf so einem lustigen Fahrrad gefahren, in so einem Städte eigentlich mehr für Kinder. Da waren in beiden Rädern die Achsen versetzt. Das heißt, die saßen nicht im Zentrum des Rades, sondern ganz am Rand. Vorderrad ganz am Rand, Hinterrad ganz am Rand. Und dann fährt man wie so auf einem Kamel, wie man reiten würde. Immer nach oben und unten. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und so ist es oft in unserem Leben. Wir haben das Zentrum verlagert. Dieser junge Tennisstar, der jetzt in aller Munde ist, wurde einmal gefragt, was ihm das Wichtigste ist. Und da sagte er, als erstes Tennis, als zweites Tennis, als drittes Tennis, als viertes Tennis. Das finde ich fantastisch, wenn jemand so begabt ist und es ganz bewusst fördert. Aber in der Bibel würde stehen, als erstes Gott, als zweites käme dann irgendwas anderes. Vielleicht Tennis. Aber wenn es im Zentrum steht, dann ist die Achse des Lebens an den Rand geschoben. Gott sagte nicht, ich will in deinem Leben am Rand stehen und dich außerdem noch segnen, damit du alles, was du in die Mitte stellst, gut tun kannst, sondern er sagt, ich will in der Mitte stehen und dann will ich alles segnen, was am Rand sich um mich herum gruppiert. Und es wird gut sein für dich. Bei uns werden auch viele Städte dem Erdboden gleichgemacht, nicht die Mauern, sondern viele Familien werden demontiert, die fallen einfach auseinander, die Mauern brechen zusammen. Viele Ehen werden gar nicht geschlossen. Wenn Leute nicht bewusste Christen sind, leben sie meistens schon vor der Ehe in unverbindlicher Partnerschaft oder auch in verbindlicher Partnerschaft zusammen, ehe sie vielleicht sich für immer binden oder auch nur für die nächsten Jahre. Die Wahrheit im Beruf lässt oft zu wünschen übrig. Ich sprach gerade mit einem Kraftfahrzeuglehrling, der sagte, es ist gar nicht so leicht, in meiner Firma Christ zu sein. Der wird so viel betrogen. Und ich weiß, dass es gerade in diesem Gewerbe ganz stark ist, aber in vielen anderen auch. Nicht nur im Weinhandel wird mit der Wahrheit unlauter umgegangen, sondern in vielen, vielen Bereichen der Industrie. Bis hin zu Spendenaffären, bis hin zu 3,5 Milliarden Ladendiebstählen jedes Jahr. 3,5 Milliarden. Wir haben nur 60 Millionen Einwohner, Deutschland. Aber 3,5 Milliarden Ladendiebstähle jedes Jahr. Das sind nur so Dinge zum Nachdenken, kann man sagen, betrifft mich nicht, ich war nicht beteiligt. Stimmt wahrscheinlich zum größten Teil. Aber in welchem Land wohnen wir? An der Stelle kann man sagen, die Sünde, auch die private, hat immer gesellschaftliche Auswirkungen. Die Sünde hat immer gesellschaftliche Auswirkungen. Sie betrifft nie nur mich. Und der Glaube, genauso, hat immer gesellschaftliche Auswirkungen. Er betrifft nie nur eine Person, sondern immer ein Stück weit mit seiner Umgebung. Ich habe überlegt, wovon heute Menschen Frieden erwarten und Ruhe. Jugendliche oft von Musik. Wenn sie ihre Lieblingsgruppen hören, werden sie ruhig oder ihre Stimmung passt sich dieser Musik an. Und sie vergessen im Moment, was sie sonst bewegt. Viele erwarten von einer Freundin oder einem Freund endlich Frieden zu haben und Sinnerfüllung im Leben. Andere nur von sexuellen Erlebnissen, vielleicht mit diesem Freund, vielleicht mit jemand anders. Wenn man älter wird, kommt vielleicht noch der Beruf hinzu und die Familie, von denen man dann Befriedigung, Ruhe erwartet. Für viele aber auch der Alkohol oder Tabletten. Und bei alten Menschen sind es dann die Enkelkinder, die sie trösten, wenn sie sie haben. Oder wenn sie noch ein bisschen Arbeit irgendwo haben und feststellen, ich bin doch noch zu irgendetwas nützlich. Aber es ist immer ein Frieden, der auf sehr unsicheren Beinen steht. Der kann jederzeit zerbrechen oder sich verdrängen lassen. Jesus zeigt der Friedensbewegung ihr eigentliches Ziel und das Ziel ist er selbst. Friedensbewegung Gottes hängt immer mit Jesus zusammen. Der Leiter einer großen Mission sagte einmal, die Mission ist die eigentliche Friedensbewegung Gottes. Ich denke an einen jungen Mann, der zwar inzwischen schon tot ist, der hat ein Buch wurde über ihn geschrieben. Ein junger Pfarrer kam zum Glauben an Jesus, Modersohn. Das hat er dann seinen Eltern geschrieben, dass er sich jetzt für Jesus entschieden hat, obwohl er schon immer kirchlich fromm war. Und die Eltern haben das als Vorwurf aufgefasst. Er hatte nämlich gesagt, es wäre gut für euch, wenn ihr Jesus auch kennenlernt. Irgendwie hatte er das ausgedrückt und die Eltern waren richtig sauer auf ihren Sohn. Und er hat dann festgestellt, es war offensichtlich falsch, was ich da gemacht habe. Ich soll meine Eltern nicht bekehren, sondern ich soll sie ehren. Und er hat seinen Fehler eingesehen. Er hat dann später seine Eltern besucht und seine Mutter stellte fest, dass sich ihr Sohn verändert hatte. Er war nicht mehr aufbrausend. Sie fragte, wie kommt es, dass du plötzlich so ruhig geworden bist? Und dann hatte er Gelegenheit, etwas von Jesus zu erzählen. Von der Friedensbewegung, die in sein Herz gekommen war und auch seinen Charakter ein Stück weit ergriffen hat und sein Wesen. Ich möchte das zusammenfassen mit einer Aufforderung. Trage die Friedensbewegung Gottes in die Herzen und fange mit deinem eigenen an. Trage die Friedensbewegung Gottes in die Herzen und fange mit deinem eigenen an. Und denke daran, der Friede hängt immer an Jesus. Wie du mit ihm lebst und redest und wie sich das auswirkt. Jesus als Friedefürst ist dann in den Tempel gegangen und hat ziemlich unfriedlich die Händler dort rausgeworfen. Friede bedeutet nie Verzicht auf Auseinandersetzungen. Die gehören offensichtlich dazu. Es kann Spannungen geben im Leben von Christen. Anspannung und Spannung, beides. Er hat gesagt, sie hätten dieses Bethaus, diesen Tempel, zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist ein harter Vorwurf. Eigentlich soll es ein Bethaus sein, aber jetzt ist eine Räuberhöhle. Wir haben vor kurzem einen Wohnwagen gesehen, da nahmen ganz viele Lebewesen drin Platz. Die gingen da alle mit zwei Beinen hinein, hatten aber Federn und waren Hühner. Das heißt, dieser Wohnwagen älteren Modells war ein Hühnerstall geworden. Das fand ich nicht schlecht, das ist sicher eine Verwendung für alte Wohnwagen. Aber vielleicht nicht das, wofür sie konstruiert wurden. Und so hat der Tempel hier eine Veränderung seiner Verwendung erfahren. Er sollte ein Bethaus sein und wurde eine Räuberhöhle. Wer waren die Räuber? Die Räuber waren die frommen Angestellten. Damals musste man eine Tempelsteuer bezahlen, das waren 2 Tagesverdienste im Jahr. Aber die durfte man nur in Schekeln bezahlen, das ist ja die neue israelische Währung auch wieder geworden. Die haben wieder die Schekel eingeführt, damit es biblisch sei. Und die Leute kamen ja aus aller Herren Länder, die Juden waren ja international, wie heute auch. Und deshalb mussten sie alle Währungen erstmal umtauschen in Schekel. Und dabei haben sie ungefähr die Hälfte des Umtauschbetrages verloren. Das heißt, wenn sie 2 Schekel bezahlen wollten, mussten sie mindestens 3 Schekel umtauschen. Entschuldigung, das war zu hoch gegriffen, sie mussten nur einen halben Schekel bezahlen. Aber sie mussten mindestens die Hälfte des Betrages mehr umtauschen, weil bei dem Umtausch so viel an Gebühren zu bezahlen war. Bis zur Hälfte des Betrages. Und dann wollten sie Opfertiere bringen, und es war ihr lieb, ihnen die Opfertiere bis an den Tempel ranzubringen, die konnten sie dort kaufen. Es war gefährlich, wenn man sein eigenes Tier mitbrachte zum Opfer, denn es konnte sein, dass der Tempel-TÜV das Tier nicht akzeptiert hat und dann mussten sie es wieder mitnehmen und hatten es umsonst gekauft und mussten es jetzt zu einem Spottpreis wieder verkaufen. Deshalb war es besser, sein Opfertier im Tempel selbst zu kaufen, schon mit der Plakette drauf, genehmigt. Es kostete ungefähr 10 bis 15 Mal so viel wie in der Stadt, aber dafür war es akzeptiert, da hatte man keinen Ärger mehr, es war richtig zum Schlachten bereit. Solche Wechsler haben im Jahr zwischen 90 und 100.000 Mark Gewinn gemacht. Insofern kann man wirklich sagen, das war eine Räuberhöhle geworden, das heißt, da wurden die Leute fromm ausgebeutet. Und Jesus hat um 2 Dinge gekämpft, einmal, dass dieses Haus wieder ein Bethaus würde und dass diese Räuberei aufhört, dass die Leute nicht mehr unter die Räuber fallen, wenn sie zu Gott kommen wollen. Er ist dabei in das offene Messer gelaufen, denn der eigentliche Besitzer und Eigentümer all dieser Buden war der Hohepriester Hannas. Diese Buden hießen Buden des Hannas. Und wenn man das Johannesevangelium liest, wird man feststellen, der erste, der Jesus verhört hat, als er gefangen genommen wurde, war der ehemalige Hohepriester Hannas. Klar, sein Geschäft war stark geschädigt worden, in Verruf geraten. Und entsprechend wurde Jesus ja dann weiter behandelt. Jesus möchte also, dass der Tempel ein Bethaus ist und er wollte, dass Menschen nicht mehr von frommen Leuten ausgenommen werden. Jesus hat dann im Tempel gepredigt, nur noch kurze Zeit, denn auf seinem Kopf stand praktisch ja schon ein Kopfgeld, Fahndungsliste, war zwar nicht ausgehängt, aber jeder wusste, der wird gesucht. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann er verhaftet wird. Der Tempel ist zerstört, den gibt es nicht mehr. Heute gibt es meinen Körper als Tempel. Es gibt 2 Bilder für den Tempel heute. Das eine Bild ist mein eigener Körper, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Dein Körper ist ein Tempel. Und die Frage ist, ob in diesem Tempel Gottes Bethaus ist. Bist du ein Beter, der Jesus Christus als Friedefürst im Herzen hat und gerne betet? Das wäre das Ziel deines Lebens. Nicht nur zu beten, das ist klar, aber als Schwerpunkt für deine Kollegen, für deine Familie, vielleicht für deine Nachbarn, für deine Gemeinde, für Dinge, die Gott dir zeigt. Und ich verrate nicht zu viel, dass so ein Tempel öfters auch mal eine Tempelreinigung braucht. Vielleicht nicht so dramatisch wie hier. Besser ist es, wenn der Tempel so jeden zweiten, dritten Tag geputzt wird und die Dinge wieder geordnet werden. Dann braucht man den nicht mehr so dramatisch zu reinigen. Und es wäre gut, wenn das Wort Gottes jeden Tag, wenn es gelesen wird, solch eine Reinigung bewirkt. Manchmal muss Jesus schon Dinge in unserem Leben entfernen, die uns und ihn hindern. Aber es geschieht nicht jeden Tag oder nicht so oft und so dramatisch. Es ist nur wichtig, dass dieser Tempel ein Bethaus ist. Auch die Gemeinde ist ein Tempel. Und die Frage ist, ob wir ein Bethaus sind. Hier in dieser Gemeinde wird gebetet. Viele beten persönlich. Manche treffen sich zu zweit oder zu dritt. Manche zu zehnt. In der Schule wird gebetet. Aber es ist die Frage, ob die Gemeinde ein Bethaus ist oder ob hier nur ab und zu mal von diesem oder jenem gebetet wird. Und wir könnten noch viel mehr ein Bethaus werden. Ich denke an ein Dorf, vielleicht hatte ich das schon erwähnt, wo sich Frauen einmal in der Woche treffen und dann beten die einmal die Straße hoch. Das heißt, sie beten für jede Familie, die sie persönlich kennen und deren Belange, alle Hausnummern durch auf der einen Straßenseite. Und dann beten sie die andere Straßenseite wieder runter, bis sie wieder bei ihrem Haus angekommen sind. Ich könnte das nicht tun, weil ich nicht alle Leute so gut kenne und weiß, was sie brauchen. Aber ich kann für viele Menschen beten, die ich kenne. Und viele von uns können das auch tun. Ich will das Ganze zusammenfassen. Das Erste war, trage die Friedensbewegung Gottes in die Herzen und fang bei deinem eigenen an. Der Friede hängt immer mit Jesus zusammen. Trage die Friedensbewegung Gottes in die Herzen. Und das Zweite, mache aus deinem Tempel ein Bethaus. Und dieser Tempel war Doppeltes, einmal dein Leben und dann deine Gemeinde. Mache aus deinem Tempel ein Bethaus. Herr Jesus Christus, du weißt, was das für jeden bedeutet, was er hier gehört hat, worüber er nachdenkt. Du weißt, wo Glauben da ist, der wächst, oder Zustimmung. Du weißt, wo Opposition ist und eine ganz andere Sicht der Dinge. Danke, dass beides dir nicht verborgen ist und dass du jeden liebst. Schenke, dass deine Friedensbewegung Fortschritte macht unter uns und dass unser persönliches Leben und deine Gemeinde hier ein Bethaus sein oder werden möchte. Amen.